Ja, wunderbare Gnade, Amazing Grace durften wir gerade singen. Das dürfen wir erleben heute zusammen und auch in der Predigt heute noch mal ein Stück weit nachvollziehen. Ich möchte gerne zu Beginn mit uns beten. Ich danke dir, dass, auch wenn das manchmal so schwer zu begreifen ist, wahr ist, dass du mitten unter uns bist, dass wir willkommen sind bei dir, ja, dass du lebendig bist und zu uns sprichst. Das wollen wir jetzt auch für die nächste halbe Stunde erwarten. Amen. Als Predigtext habe ich einen Text aus dem Titusbrief, Titus 3, 3 bis 7 rausgesucht, den ich euch zu Beginn der Predigt gerne vorlesen möchte. Wer mag, kann gerne an der Wand auch mitlesen. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam, dem Irrtum verfallen, Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Ich weiß nicht, wer diesen Text sofort und auf Anhieb komplett erfasst. Ich finde, es ist ein wahrhaft, ja, man könnte was sagen, epochaler Text. Also viel knapper, viel präziser kann man das gesamte Evangelium irgendwie gar nicht zusammenfassen. Ich glaube, Paulus kann hier nur so gedrängt und so komprimiert schreiben, weil er ja einfach Verständnis voraussetzt. Er schreibt an einen seiner engsten Mitarbeiter, an Titus, und ermutigt ihn, dieses Evangelium in der Gemeinde in Kreta weiterzusagen. Paulus betont in den folgenden Versen, die nach diesem Predigtext kommen, dass dieses Evangelium ja gewiss wahr ist und dass es sich lohnt, sein ganzes Leben auf dieses Evangelium zu gründen und sein Leben eben nach diesem Evangelium zu leben. Liebe Hanna, liebe Annika, liebe Lorena, wenn wir euch gleich taufen, dann wollen wir ja genau das, wollt ihr genau das heute öffentlich bekennen, ja, und auch nochmal festmachen. Ihr habt diese frohe Botschaft, dieses Evangelium kennengelernt, ihr habt euch auf die Suche gemacht, ihr habt es geprüft, ihr habt es hin und her bewegt, auch in eurem Herzen, und euch vielleicht immer wieder auch diese Frage gestellt: Ist das eigentlich wahr? Kann mein Leben darauf stehen? Und ihr seid zu dem Ergebnis gekommen, ja, es ist gewisslich wahr und ich möchte mit meinem ganzen Leben auf diesem Evangelium stehen und bauen. Ja, wir sind froh, heute Morgen hier dabei zu sein und das mitzuerleben, wenn es irgendwie sichtbar auch nochmal wird in eurer Taufe. In der folgenden Predigt heute möchte ich diesen ja sehr gedrängten, komprimierten Text ein wenig ja auspacken, ausziehen und für uns lebendig und sichtbar machen. Ich habe gedacht, das ist so ähnlich wie, wen nehmen wir mal? Ah, gucken wir hier, der Heinrich. Heinrich, warst du im Urlaub letztes Jahr? Ah, muss ich jemand anders suchen. Wer war im Urlaub? Keiner war im Urlaub. Claudia war im Urlaub, das weiß ich. Claudia schickt mir so ein ZIP-Archiv, 1 GB Urlaubsimpressionen. Ja, so alles drin, was sie erlebt hat. So ähnlich kommt mir dieser Text hier vor. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja toll, ich habe da so einen Ordner, da stand einfach drauf, Urlaub, Claudia. Aber um da richtig ranzukommen, reinzukommen, muss man das Ding entpacken. Muss man es auspacken und muss diese einzelnen Bilder angucken. Und das möchte ich mit euch heute machen. Ich habe euch sowas mitgebracht hier. Das ist quasi das analoge ZIP-Archiv. Ja, also das ist hier das ZIP-Archiv Titus 3, 3, Vers 7. Und wir wollen heute einfach ein paar Bilder zusammen rausziehen und gucken, was in diesem ja sehr gedrängten Text eigentlich drinsteht und ja wahrnehmen, was Gott uns durch diesen Text sagen möchte. Ich verspreche nicht weniger als Bilder und Erkenntnisse, die, wie Paulus hier sagt, die Kraft haben, Grundlage meines Lebens zu sein, mein Leben zu tragen und mein Leben zu verändern. Ich mach die mal auf. Da nicht alle bis hier vorne gucken können, spiegele ich das Ganze da oben an der Wand. Danke, Martin. Das erste Bild, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Herz. Es ist Gottes Herz. Paulus beschreibt uns im mittleren Teil dieses Predigttextes als allererstes das Herz Gottes. Er zeigt, ja, was auf Gottes Herz ist, was ihm wichtig ist. Und er beschreibt es mit den tollen Worten, er sagt, auf Gottes Herz ist Güte und Menschenfreundlichkeit. Ich glaube, es ist das erste Wow heute Morgen, so irgendwie sich vorzustellen, wahrzunehmen, dass es einen Gott gibt, auf dessen Herz Güte und Menschenfreundlichkeit ist. Einen Gott zu haben, der uns Gutes wünscht, der uns liebt. Und zwar nicht nur denjenigen, der etwas Besonderes getan hat, sondern jeden. Ich glaube, das Evangelium zu begreifen, das Evangelium vom Kopf ins Herz fallen zu lassen, beginnt mit diesem, ja, mit dieser Tatsache, wahrzunehmen, dass wir einen Gott haben, der uns freundlich gegenübersteht. Wahrzunehmen, dass wir keinen Gott haben, der uns nachstellt, der darauf wartet, so, pass auf, dass du keinen Fehler machst, Arne, oder so, sondern, dass da einer ist, der uns Gutes wünscht, der für uns ist. Jemand, ja, der auf mich sieht, dem ich nicht egal bin. Gottes Herz ist voller Güte und Menschenfreundlichkeit. Das zweite Bild ist mein Lieblingsbild. Martin, noch warten. Das ist der Retter in der Not. Alle Superhelden, ich denke, ihr kennt alle Filme davon. Denn das ist das Spannende und auch das Sichtbare in diesem Titusbrief, dass ja dieses Gefühl Gottes, diese Menschenfreundlichkeit nicht einfach nur in der Theorie bleibt, nicht nur auf Gottes Herzen bleibt, sondern in Bewegung kommt, in Aktion kommt. Ja, Gottes Menschenfreundlichkeit setzt Gott in Bewegung. Paulus schreibt so schön, Gottes Menschenfreundlichkeit erschien uns. Also er behält diese Herzensregung, das, was ihn ausmacht, nicht für sich, sondern nähert sich damit uns Menschen. Das ist so ähnlich, wie wenn man verliebt ist. Jetzt könnte ich mal fragen, wer ist gerade verliebt? Oh, ja. Also wenn ich so verliebt bin, dann sitze ich bei mir und dann habe ich ja ein Gefühl in meinem Herzen, eine Menschenfreundlichkeit bezogen auf eine bestimmte Person. Aber solange ich das Gefühl für mich behalte, so ganz tief und so, oh, ist das schön, dass ich so verliebt bin und dass dieses Kribbeln im Bauch, ja, da passiert dann nicht viel, sondern dieses Gefühl muss in Bewegung kommen. Ich muss den Mut haben, irgendwann zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, hör mal, ich liebe dich. Ja, und dann kann da was entstehen, da kann Beziehung entstehen. Und das ist das, was hier heißt, wenn der Text sagt, die Güte und Menschenfreundlichkeit ist uns Menschen erschienen, dann sagt es aus, dass Gott mit seiner Liebe zu uns sich in Bewegung setzt, sein Gefühl nicht für sich behält, sondern uns Menschen nahe kommt, auf uns zugeht und uns dieses Ich liebe dich ganz, ganz praktisch gegenüberbringt. Und Gottes Ich liebe dich ist seine Absicht zur Rettung der Welt, zur Rettung von uns Menschen. Paulus beschreibt zunächst Gott selbst als unseren Retter. Und er beschreibt auch diese Bewegung, die Gott auf uns zumacht, als Rettung. Sie zeigt sich im Kommen, im Sterben und in der Auferstehung Jesu. Jesus ist es, der unsere Rettung bewirkt. Und auch, so macht es der hintere Teil des Textes deutlich, der Heilige Geist ist an dieser Rettung beteiligt. Also der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in dieser Mission unterwegs, uns zu retten. Vor vielen Jahren, ich glaube noch als Kind, las ich eine sehr schöne Geschichte von einem sehr reichen Scheich. Ja, der hatte also ganz viele Menschen, die für ihn arbeiten. Einer, der ihm die Schuhe anzog, einer, der ihm das Frühstück machte, jemand, der ihn durch die Gegend chauffierte, jemand, der ihm das Haus sauber machte. Und eines Tages saß er so in so seinem ganz großen Salon und guckt raus in seinen großen Garten und sieht, wie sein 10-jähriger Sohn auf einen hohen Baum klettert. Der Sohn klettert und plötzlich bricht einer dieser Äste ab und der Sohn fällt auf den Boden. In diesem Moment springt der Scheich auf, rennt nach draußen in den Garten und nimmt seinen Sohn sofort in die Arme und guckt, ob ihm irgendetwas passiert ist. Natürlich hätte er in diesem Moment auch einen seiner Diener delegieren können und sagen, kannst du mal nachgucken, mein Sohn ist draußen gefallen, ständig macht er sowas. Ja, guckst du bitte mal. Nein, die Not seines Sohnes lässt ihn sich selbst aufmachen, wahrscheinlich so ein langes Gewand wie ihr heute, ja, aus dem Salon stürmen, direkt in den Garten. Wahrscheinlich macht er sich dabei schmutzig, aber es ist ihm egal. Diese Not seines Sohnes war für ihn nicht delegierbar, nicht an jemand anders zu übertragen, sondern setzte ihn und seine Liebe zu seinem Kind in Bewegung. Und so ist das eben auch bei Gott. Sein Blick vom Himmel auf unser Leben setzt ihn in Bewegung. Bleibt als nächste Frage natürlich, wovor will Gott uns eigentlich retten? Also ich meine, retten kann man ja nur jemand, der in Not ist. Jemand, der sich irgendwie verrannt hat. Jemand, der sich in irgendetwas verstrickt hat und sich kaum selber helfen kann. Wir sprechen so allgemein von Rettung, wenn er vielleicht sich ein Kind verlaufen hat und nicht mehr nach Hause zurückfindet. Oder wenn jemand auf einen zugefrorenen See gestiegen ist, eingebrochen ist und selbst nicht mehr herauskommt und die Feuerwehr ihn dort herausholt. Wenn ein Haus brennt und jemand von der Feuerwehr gerettet wird aus lebensbedrohlicher Lage. Also Rettung ist immer dort nötig, wo jemand sich nicht selber helfen kann und wo er eben ein Eingreifen wie bei diesen Superhelden von außen braucht. Da fragt man sich doch, wie sieht Gott mein Leben? Wo sieht Gott in meinem Leben etwas, das rettungsbedürftig ist? Das ihn eben nicht in seinem Saloon sitzen lässt, sondern sich aufmacht mir entgegen. Gucken wir in den Titustext. Entdecken wir, dass der Titustext von zwei rettungsbedürftigen Zuständen spricht, die, glaube ich, beide die gleiche Wurzel haben, den gleichen Kern haben. Ich will sie uns nacheinander ein wenig vorstellen und beginne mit dem Part der Gottlosigkeit. Kiste mal drehen. In Vers 3, so beginnt ja dieser Abschnitt, wird der Zustand der Gottlosigkeit beschrieben. Denn auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam, dem Irrtum verfallen. Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Weiß nicht, wie es euch damit geht, solche Aufzählungen findet man bei Paulus relativ häufig. Man nennt sie auch Lasterkataloge. Also mir geht es so, dass ich relativ schnell damit fertig bin. Ich gehe das so durch und denke, nee, bisschen, nee, ja, selten. Aber irgendwie trifft es mich nicht so ganz. Ich denke, Paulus, so schlimm bin ich nicht. Damit kannst du mich nicht meinen. Aber ich glaube, dass in diesen Katalogen nicht ein konkreter Mensch und konkrete Verhaltensweisen gemeint sind, sondern dass Paulus hier einen Zustand beschreibt. Ein Zustand von einem Menschen, der ohne Gott versucht zu leben. Er beschreibt eine grundsätzliche, fehlgeleitete Orientierung im Leben. Ein Leben eben ohne diese Bindung an den uns liebenden Schöpfer. Und er nimmt sich selbst mit rein. Und ich glaube, auch Paulus hat sich nicht all dieser Dinge zu Schulden kommen lassen. Er schreibt, wir waren so. Wir waren so. Und bezieht sich und sein Leben mit ein. Versucht man mal so den Kern der hier aufgezählten Verhaltensweisen zu finden, dann ist es immer der Versuch, ja, sich selbst sein eigenes Lebensglück herzustellen. Sein eigenes Lebensglück zu finden und zu generieren. Ich glaube, überall dort, wo Menschen ohne Gott leben, sind sie selbst verantwortlich, ihrem eigenen Leben letztendlich Sinn, Ziel zu geben und das eigene Glück selbst aufzubauen. Ein Mensch ohne Gott, könnte man also sagen, ist im wahrsten Sinne des Wortes seines eigenen Glückes Schmied. Bereits im Paradies, also ganz am Anfang, wird das irgendwie deutlich. Hier ist es dieser Wunsch selbst über Gut und Böse, über das, was mein Leben glücklich macht, zu entscheiden. Gott hierfür nicht zu brauchen, sondern selber dieses Ding in die Hand zu nehmen. Man kann also sagen, die Loslösung von Gott wirft den Menschen, wirft uns ganz auf uns selbst zurück. Von nun an, und das klingt ja erstmal positiv, ist es aber, glaube ich, gar nicht, sind wir selbst verantwortlich für unser Lebensglück. In einem sehr bekannten Lied der Toten Hosen kennt ihr sicherlich alles, heißt es, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Und ich glaube, so ist es bei all diesen Dingen, die im Titusbrief hier aufgezählt sind. Es ist letztendlich ein stummer Schrei nach Liebe, ein stummer Schrei danach, all diese Dinge, die wir selbst oft gar nicht so generiert kriegen, ja, für unser Leben zu bekommen. Und diese Liste, die Paulus hier hat, die ließe sich beliebig erweitern. Wenn man nur überlegen, wenn jemand anders belügt, warum tut er das? Er tut das, weil er selbst besser dastehen will, weil er sich größer machen will, weil er Angst vor negativen Konsequenzen hat. Oder wer klaut, erhofft sich durch den neuen Besitz vielleicht Freiheit, Möglichkeitserweiterung, Sicherheit für sein Leben. Ich glaube, wenn man das so zusammenfasst, dann beschreibt Paulus hier ja die verschiedenen Irrungen und Wirrungen, die das Leben so führen kann, bei der Suche nach dem eigenen Lebensglück, bei der Suche, mein Leben reich zu machen und selbst in die Hand zu nehmen. Denn, und das ist kein Geheimnis, wir Menschen sehen uns alle ja nach Sicherheit. Wir sehen uns nach Frieden, wir sehen uns nach Anerkennung von anderen. Wir brauchen einen Sinn des eigenen Lebens, der eigenen Existenz. Und auch diese Sehnsucht nach einer Zukunft, nach einem Ziel, ist uns Menschen allen gegeben, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, überall dort, wo uns ja das Leben diese Anerkennung, dieser Sicherheit, diesen Frieden verweigert, sind wir sehr, sehr schnell, sehr bereit, sehr viel zu tun, um uns diese Dinge selbst zu holen. Paulus vertieft diesen Gedanken und spricht sogar davon, dass aus dieser Suche ganz schnell Unfreiheit wird. Bindung, oder er spricht hier sogar noch extremer von Sklaverei. Sklaverei von Verhaltensweisen, die uns nicht gut tun. Ich glaube, so diese Unfreiheit entsteht überall dort, wo ich Wege versuche und spüre, sie bringen mir nicht das, was ich mir erhoffe, aber irgendwann gar nicht mehr davon lassen kann, etwas angefangen zu haben, wo ich nach kurzer Zeit merke, eigentlich erfüllt es nicht meine Hoffnung, nicht meine Sehnsucht, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit aufhören soll, gar nicht, wie ich da wieder rauskomme. Und so gehe ich diese eigentlich unguten Wege weiter. Versucht, so ein paar Beispiele zu finden dafür vielleicht. Vielleicht ist es der Griff zur Flasche, um ein wenig Frieden und Freude in meinem Leben zu finden. Vielleicht sind es sexuelle Abenteuer, um sich selbst zu spüren, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Sich selbst immer wieder neu zu vergewissern, wie wertvoll ich eigentlich bin und dass ich doch eigentlich geliebt bin, aber schnell zu spüren, dass es das nicht ist, was ich suche und dass ich dort nicht zufrieden werde. Und ich glaube, diese Bindungen müssen doch nicht mal immer so negativ sein. Wie ist es zum Beispiel mit der Karriere, in der ich mir selbst versuche, ja, durch den Erfolg, den ich habe, zu zeigen, wie wertvoll ich bin, wie wichtig ich bin und welche Möglichkeiten ich eigentlich habe. Oder einfach viel, viel Geld zu verdienen, um mir selbst Sicherheit und Freiheit zu erkaufen. Oder Perfektionismus, der sich und anderen das Leben eigentlich schwer macht, aber eigentlich nur gewählt wird, um keine Angriffsfläche für andere zu bieten. Ich glaube, mit all diesen Dingen verhält es sich so ähnlich wie in Goethes Zauberlehrling. Ach, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Oft diese eigentlich guten Dinge beschreiben eine Suche nach dem, was wir als Menschen brauchen. Und oft stellen wir nach kurzer Zeit fest, das ist es nicht. Selbst wenn ich jetzt den Managementposten habe, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Haus perfekt aufgeräumt habe oder, stelle ich fest, es bleibt eine Leere, es bleibt eine Lücke und ich komme nicht zu dieser Zufriedenheit, nach der ich mich sehne. Und Gott sitzt in seinem Saloon im Himmel, guckt raus und sieht, wie wir am Boden liegen, wie wir vom Baum heruntergefallen sind, wie seine geliebten Kinder in Gefahr sind und der Rettung bedürfen. Und seine Güte und Menschenfreundlichkeit lässt ihn aufspringen, ja, und uns entgegeneilen. Er kommt, um uns zu retten. Ich sagte, es gibt noch eine zweite Spielart. Ich würde sie mal Gesetzlichkeit nennen. Es ist, glaube ich, die zweite Spielart der Selbsterlösung. Ich kann gottlos leben oder ich kann auch, ja, im Prinzip ein sehr, sehr frommes Leben führen und gleichzeitig dennoch dieser Rettung bedürfen, die Gott hier anbietet. Das ist quasi die fromme Variante der Selbsterlösung. Ich meine damit den Versuch, ja, ein guter Christ zu sein. Den Versuch, mich moralischen Geboten zu unterwerfen, an Regeln zu halten, vielleicht sogar noch mit dem Finger auf andere zu zeigen, die das so nicht hinbekommen. Ich glaube, auch hinter diesem Verhalten steckt die gleiche Sehnsucht, die gleiche Suche des Menschen, ja letztendlich der gleiche Egoismus wie bei der Variante gottloses Leben. Es ist, ja, man könnte sagen, der Versuch, sich bei Gott etwas zu verdienen. guck mal Gott, weil ich so ein guter Christ bin, weil ich dies oder jenes mache, musst du mir doch das, was ich wirklich brauche, schenken. Das habe ich doch verdient. Ich bin doch ein guter Christ. In der Bibel gibt es die Geschichte vom reichen Jüngling. Der sagt zu Jesus, alle Gebote habe ich gehalten, von Kindesbein an. Und man hört irgendwie so ein bisschen raus, so Jesus, ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Was kriege ich davon? Was schenkst du mir, nachdem ich so viel für dich geopfert habe? Jesus kritisiert sehr, sehr stark die Moralität der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er nennt sie Heuchler, Menschen, die anderen gefallen wollen. Ja, die sich nach Bewunderung sehen und damit ja ihren Glauben oder das, was sie als Glauben darstellen, benutzen, um diese Bewunderung bei anderen Menschen zu bekommen. Aber gucken wir in diesen Titusbrief rein, überführt Paulus auch diese Verhaltensweise. Er schreibt in Vers 5, Gott hat uns gerettet, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben. Er zeigt, worauf es ankommt. Also er sagt hier sowas wie, Rettung ist kein Geschäft, es ist kein Deal. Nicht, was hast du getan, was muss ich jetzt tun? Rettung ist keine Gegenleistung für ein gutes, für ein frommes Leben, für das Halten von irgendwelchen christlichen Regeln. Und auch nicht einmal für Werke, sagt er, die in Gerechtigkeit getan werden. Das ist so wahrscheinlich so die höchste Stufe. Aber selbst das verschafft mir keinen Anteil an dem, wonach ich mich sehne und zwingt Gott nicht, irgendetwas zu tun. Und auf Gottes Herz ist auch Rettung für diejenigen, die ja diesen Weg der Selbsterlösung irgendwie gehen. Ich finde es beeindruckend, mit welcher Leidenschaft er mit den Pharisäern diskutiert und sie versucht, ja, auf seinen Weg zu ziehen. Er sagt, hey, die Güte, Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen. Sie steht vor euch, ja, in Jesus, und ihr versteht es nicht. Ihr haltet euch an diese Gebote und sagt, jetzt bin ich dran, schenkt mir etwas. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich konnte zeigen, was auf Gottes Herzen ist und mit welcher Liebe er uns Menschen, ja, wirklich ansieht. Eine Liebe, die tätig wird und die sich aufmacht, weil sie wahrnimmt, dass jeder von uns Rettung braucht. Trotz allem Bemühen, ob es jetzt gottlos oder fromm ist, gelingt es uns Menschen eben nicht, dauerhaft unsere Sehnsucht nach Frieden, unsere Sehnsucht nach Annahme, nach Sinn des Lebens und Zukunft zu stillen. Und damit komme ich zu diesem letzten Bild und damit auch zur Taufe, das, was vor uns steht, ja, was Gott uns eigentlich anbietet. Nämlich ein ganz großes Geschenk. Die Taufe versinnbildlicht, könnte man sagen, die Rettung der Menschen durch Gott. Ja, in der Taufe kann ich diese Rettung so ein Stück weit vielleicht auch körperlich erfahren. Ihr dürft das gleich sehen, wenn ihr ja, ins Becken steigt und ja, das wahrnehmen dürft, was es bedeutet, diese Rettung von Gott nochmal zugesprochen zu bekommen. Nachdem Paulus, wie ich es gerade vorgelesen habe, die Selbstrettung selbst durch Werke der Gerechtigkeit ausschließt, schreibt er weiter ab Vers 5b, wir sind gerettet nach seinem Erbarmen durch das Bad der Wiedergeburt, also das meint hier die Taufe, und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Also all das, was wir für unser Leben erhoffen, wo wir uns selbst oft bemühen, beschreibt Gott hier als etwas, das er uns schenken möchte, das er uns ohne unser Zutun einfach geben möchte, ohne Gegenleistung. Also man kann sagen, unsere Rettung hängt einfach nicht von uns ab, hängt nicht von dem ab, was wir tun, nicht von dem, was wir getan haben. Einzig das Erbarmen Gottes, wenn es sich im Sterben Jesu für meine Gottlosigkeit zeigt, ist letztendlich die Grundlage meiner Rettung. Alles, was zu meiner Rettung passiert, ja, wird mir zu teilen. Das wird in diesem Bild der Taufe ja auch so schön ausgedrückt. Andreas sagte vorhin bei der Taufprobe, ja, ihr müsst nichts tun. Und das ist es eigentlich. Ihr müsst nichts tun. Das ist das ganze Evangelium. Sein Erbarmen rettet. Ich werde neugeboren. Ich werde erneuert durch seinen Geist. Seine Gnade macht mich gerecht. Ich werde das ewige Leben erben, also geschenkt bekommen. Der Mensch bleibt hierbei stets passiv. Alles wird ihm geschenkt. Ich finde, es ist erneut so ein Wow, dieser Predigt, dieses Titusbriefes. Ja, das ist so unglaublich gut und gleichzeitig ist es so wahnsinnig schwer, irgendwie zu begreifen und auch so wahnsinnig schwer anzunehmen. Gerade in so einer Gesellschaft, wo es darauf ankommt, was kann ich eigentlich? was tue ich eigentlich? Sich einfach beschenken zu lassen, einfach das anzunehmen, was Gott für mich tut. All unser Bemühen, alles, was ich hier so an die Seiten getan habe, unser gottloses Bemühen, aber auch unser gesetzliches Bemühen darf im Untertauchen der Taufe sterben. Im Untertauchen in der Taufe bringen wir das zum Ausdruck, ja, dass das, was ich bisher versucht habe, meine Wege zu Ende kommen dürfen. Jeder Versuch, sich selbst groß zu machen, jeder Versuch, sich selbst Bedeutung zu geben oder ja, das eigene Glück zu schmieden, darf in der Taufe beerdigt werden. Auch jede Bindung, jede ungute Bindung, jede enttäuschte Hoffnung, das, was eben nicht zum Ziel geführt hat, das, was mich versklavt, das, was mich und mein Leben eng macht, darf mit Christus in den Tod gegeben werden und darf dort in diesem Becken sein Ende finden, ein für alle Mal. Und das Schöne ist ja, und das ist auch jedes Mal die bange Frage auch von euch, komme ich wieder hoch? Werde ich es überleben? Wie geht es eigentlich danach weiter? Das ist glücklicherweise nicht nur von Andreas abhängig, sondern Gott spricht euch zu, dass ja etwas Neues entsteht, dass nach dem Sterben, nach dem Untertauchen auch ein Auftauchen, ein neues Leben entsteht. In Galater 2, Vers 20 jubelt Paulus förmlich und schreibt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn der Sündenfall gekennzeichnet ist durch das Zurückwerfen des Menschen auf sich und seine Möglichkeiten, dann ist die Taufe die freiwillige Rückkehr unter eben die gute Herrschaft Gottes. Es ist das Vertrauen, dass letztendlich er derjenige ist, der mir im allerletzten Frieden, Sicherheit, Lebenssinn, ja und auch ein Lebensziel geben kann. Und weil er ja ein Gott der Menschenfreundlichkeit ist, auch geben wird und will. Und dann entsteht ein neues, ein befreites Leben. Denn dann muss nicht mehr ich mich um Liebe bemühen. Gott selbst schenkt sie mir und spricht sie mir immer wieder neu zu. Das ist ja auch nichts, was plötzlich passiert, sondern ich darf mich auf diesem Weg machen, das immer wieder neu zu begreifen, dass mein Wert nicht von mir und von meinem Tun abhängig ist, sondern es ist einzig und allein von ihm kommt und ein Geschenk ist. Ich glaube, das Evangelium, die frohe Botschaft, lässt sich in diesem einen Satz zusammenfassen. Nicht ich muss irgendetwas tun, sondern Jesus hat für mich getan. Nicht ich muss irgendetwas tun, sondern Jesus hat für mich getan. Und ich glaube, diese Botschaft darf, ja, auch angefangen von der Taufe, mehr und mehr Raum greifen in meinem Leben. Darf in all den Lebensbereichen, in denen ich selber mich um Liebe bemühe, ja, Gestalt bekommen und konkret werden. Vielleicht nochmal zurückzukehren zu den vorhin aufgeführten Beispielen. Da, wo Jesus Frieden und Freude in mein Leben schenkt, darf die Flasche zur Seite gestellt werden. Da, wo Anerkennung und Liebe von Gott kommt, werden sexuelle Abenteuer auf anderen Ebenen vielleicht gar nicht so benötigt. Statt den eigenen Werten, die eigene Identität durch Erfolge im Beruf ja selbst herstellen zu müssen, darf ich mir meine Identität von Gott zusprechen lassen. Darf ich meine Identität aus der Beziehung zu ihm schenken lassen. Statt mich durch Geld oder Perfektionismus selbst abzusichern, darf ich mich Jesus einfach anvertrauen. Ich glaube, das ist das Spannende an diesem neuen Leben, dass all diese Lebensbereiche, wo ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, ich muss mir selbst etwas erarbeiten, ja, ich darf diesen Druck einfach loslassen, darf es Jesus hingeben und sagen, hey, füll du mich einfach, schenk du mir das, was ich suche und darf dann anfangen, in diesen Lebensbereichen, ja, Dinge nochmal ganz neu zu gestalten und ganz neu, ja, vielleicht auch kennenzulernen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Es entsteht eigentlich eine abenteuerliche Reise, in der ich mein Leben nochmal neu finden und erfinden darf, an der Seite, ja, durch Gott und durch seinen Heiligen Geist, der in mir wohnen möchte. Ich sagte es am Anfang und dann werde ich enden. Paulus sagt, hierauf kann ich gut stehen, hierauf kann ich gut bauen. Das ist das Fundament meines Lebens. Und es ist weit mehr als einfach nur ein Retten vor dem Tod, vor dem ewigen Tod. Es ist nicht nur einfach ein Vertrösten auf das, was irgendwann mal kommt, sondern es hat etwas mit meinem Leben im Hier und Jetzt zu tun. Gott möchte uns bereits jetzt befreien, retten. Mehr und mehr dürfen wir entdecken, dass er uns einfach alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Annikas Taufvers, den du dir ausgewählt hast, der drückt das total schön aus, finde ich. In Römer 8, Vers 32 heißt es, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Darauf zu vertrauen, ist, glaube ich, eine gute Grundlage des Lebens. Die drei werden das gleich für sich festmachen. Aber wir sitzen ja jetzt nicht nur zu dritt hier, sondern die Frage ist ja auch, wie sieht es mit deinen Wegen aus? Wie sieht es mit deinen Hoffnungen, mit deiner Suche im Leben aus, all diese Dinge zu finden, ja, die dein Leben einfach auch braucht? Ich glaube, dass ja dieses Angebot für jeden heute Morgen gilt. Dieses Angebot Gottes zu sagen, komm zu mir, ich will dich beschenken. Ich will dir das geben, was du suchst, das, was du in deinem Leben brauchst. Vertraue mir. Vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, das in der Taufe selbst konkret zu machen oder vielleicht auch einfach für sich zu erneuern, da wo wir wieder Lebensbereiche an uns gerissen haben und gesagt haben, ey, ich will es selbst in die Hand haben, ich muss selber dran ziehen, wieder neu diesen Schritt zu Gott zurückzumachen, zu sagen, du hast alles getan, ich brauche nichts tun und ich will dir vertrauen. Amen. Wir wollen zusammen das Lied singen, Allein deine Gnade genügt, weil ich finde, dass es sehr, sehr schön nochmal zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe.